ist bei der WM-Vergabe alles mit rechten Dingen zugegangen.
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kam.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt.
Oder drei Fragen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Der Sportrechts-Podcast Liebling Bossmann wird Ihnen präsentiert von Borberg, juristische Fachmedien, digital und print.
Willkommen, liebe Hörer, zur 49. Folge des Sportrechts-Podcasts Liebling Bossmann. Ich habe übrigens das Gefühl, ich hätte die 49. Folge schon zum vierten Mal angesagt. und wir bekommen einfach die 50 nicht hin, aber wie es scheint, nähern wir uns doch mit großen Schritten der ersten Jubiläumsfolge. Heute also noch 49. Wir schreiben den 22. August 2025 und neben mir stehen in bewährter Manier der Holger.
Hallo Holger. Hallo zusammen.
Und der Robert. Hallo Robert.
Hallo.
Und ich bin Fabian. Und wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Ja, wir sind ja seit einiger Zeit schon dazu übergegangen, uns zeitlich ein bisschen zu straffen mit den Folgen. Und das wollen wir auch diesmal versuchen einzuhalten. Allerdings ist das insofern heute eine große Voraussetzung, weil wir ganz, ganz viele Themen im Säckel haben. Es gab nämlich das berühmte Sportrechtssommerloch dieses Jahr irgendwie nicht, sondern es sind in den letzten Wochen ganz, ganz viele größere, aber auch irgendwie so kleinere, teils lustige Themen aufgeploppt, die wir ja so im Parfumsritt einmal in dieser Folge durchgehen wollen. Das wird so ein bisschen vielleicht auf Kosten der Vertiefung gehen an der einen oder anderen Stelle, aber ihr habt dann einen Gesamtüberblick, was so in den letzten 6 bis 8 Wochen passiert ist im Sportrecht. Ich gebe mal einen ganz kurzen Überblick. Es sind insgesamt 9 Themen. Es geht natürlich um die EuGH-Entscheidung zu den Kontrollbefugnissen des Sportgerichtshofs Kass. Wir hatten dazu in einer früheren Folge schon mal die Schlussanträge besprochen.
Folge 44,
danke. Dann geht es um die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im schier endlosen Fall Casta Semenya. Es geht um die Debatte zu politischem Framing von Fußballclubs am Beispiel des Falles Borussia Dortmund gegen die AfD. Wir beleuchten eine Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Köln und die damit zusammenhängende Frage, ob Schiedsrichter jetzt eigentlich als Arbeitnehmer qualifizieren sind oder nicht. Wir sprechen über drohende Schadensersatzsammelklagen von Spielervereinigungen gegen die FIFA infolge des Diarra-Urteils des EuGH. Auch darüber hatten wir schon gesprochen, Einzelheiten später. Ferner geht es um den Fußballspieler Sean Weißmann und die Frage, ob Vereine, wie im konkreten Fall Fortuna Düsseldorf, Transferentscheidungen von Social Media Postings der Spieler abhängig machen sollten. Ein über ein paar Tage sehr, sehr kontrovers diskutiertes Thema in den sozialen Medien. Wir haben weiter im Programm den, ich nenne es mal so, Rauswurf von Crystal Palace aus der Europa League wegen unzulässigen Mehrfachbesitzes. Und schließlich geht es um einen ungewöhnlichen KI-Schriftsatz aus dem Hause Carl Zeiss Jena in einem Verbandsverfahren. Und zu allerletzt beleuchten wir nochmal die Streitigkeiten zwischen dem FC Barcelona und Marc-André Ter Stegen. Also einiges. Wir haben viel zu tun und werden uns versuchen, knapp zu halten. Drum würde ich sagen, lass uns direkt einsteigen. Holger beginnt mit dem EuGH.
Mr. Knapp beginnt. Ja, genau. Es geht um das EuGH-Urteil vom 1. August 2025 in der Sache RFC Serai, das im Wesentlichen die Schlussanträge der Generalanwältin Capeta vom 16. Januar bestätigt hat. Es ist eine Weiterentwicklung der bisherigen EuGH-Rechtsprechung im Sport in den Sachen Pechstein, Casta Semenya und ISU, in denen es immer auch um das Verhältnis des Internationalen Sportgerichtshofs CAS und dem europarechtlichen Ordre Public beziehungsweise den darin enthaltenen Grundfreiheiten und kartellrechtlichen Fragen ging. Nochmal kurz zum Sachverhalt. 2015 schloss der belgische Fußballverein RFC Sereng Verträge mit der maltesischen Firma Doyen Sports, auch hinlänglich bekannt und berüchtigt aus den Football Leagues Dokumentationen, in denen diese Firma Anteile an den wirtschaftlichen Rechten mehrerer Spieler erhielt, sogenannte Third-Party Ownership, TPO. Die FIFA verbietet solche TPO-Vereinbarungen in ihren Regelwerken, da sie die Integrität und die Unabhängigkeit von Clubs und die Fairness im Fußball gefährden. Der Verein erhielt eine Transfersperre von der FIFA und über mehrere Transferperioden sowie eine erhebliche Geldstrafe. Der Club legte Beschwerde beim CAS ein, der die Sperre dann zwar verkürzte, aber im Grundsatz bestätigt hat. Auch das Schweizerische Bundesgericht bestätigte die Entscheidung, ohne dabei europarechtliche Grundsätze zu überprüfen. Und das ist eigentlich der Kern der Entscheidung jetzt. Der Club initiierte mehrere Verfahren vor belgischen Gerichten mit dem Argument, dass eben die FIFA-Regeln gegen EU-Wettbewerbs- und Grundfreiheiten verstößt. Und letztlich hat der belgische Kassationsgerichtshof dem EuGH diese Fragen eben zur Vorabentscheidung vorgelegt. Insbesondere sollte geklärt werden, ob nationalstaatliche Gerichte CAS-Schiedssprüche überprüfen dürfen, immer dann sozusagen, wenn EU-Recht nicht explizit in dem Schiedsspruch beziehungsweise in der Überprüfung durch das Schweizerische Bundesgericht eine Rolle spielte. Und da hat jetzt der EuGH entschieden, dass immer, wenn ein Schiedsspruch in einem Rechtsstreit ergeht, der im Zusammenhang mit Grundfreiheiten oder Wettbewerbsrecht steht, übergeordnet ist immer der Begriff Ordre Public, dass dieser Schiedsspruch innerhalb der EU nochmal anhand des EU-Rechts überprüft werden muss. Also die betroffenen Sportler oder eben hier Clubs sollten nach EuGH immer einen Anspruch auf Überprüfbarkeit anhand des EU-Rechts haben. Und der EuGH hat das hergeleitet aus Artikel 47 der Grundrechtecharta sowie aus Artikel 19 des Vertrags über die Europäische Union. Die Begründung ist an der Stelle neu gewesen. Er stellt gleichzeitig fest, dass eben die Arbeitnehmerfreizügigkeit, Dienstleistungsfreiheit, Niederlassungsfreiheit sowie die Kartellrechtsvorschriften Teil des Ordre Public in der Union seien. Und die Vereinbarkeit einer Verbandsregel mit dieser Norm muss nach einem Schiedsspruch eben von einem ordentlichen Gericht nochmal überprüft werden können. Frei nach Andi Möller, das habe ich jetzt übernommen von Professor Alexander Scheuch, der auch zu dem Thema immer fleißig veröffentlicht. Lausanne oder Luxemburg, Hauptsache EU. Das fand ich ganz witzig an der Stelle. Das Ergebnis, dass ein ordentliches Gericht in der EU nun sozusagen nochmal den Schiedsspruch überprüfen darf, steht nun höchstrichterlich fest für alle EU-Staaten und ist ein gutes Zeichen für Sportler und sonst Verbandsunterworfenen, wie zum Beispiel Clubs oder auch Spielervermittler. Meine kurze Bewertung dazu ist, es bietet eine Rechtsschutzgarantie für Betroffene. Ohne die Möglichkeit der Überprüfung eines Schiedsspruchs anhand von EU-Recht ist effektiver Rechtsschutz eben nicht gegeben. Insoweit ist dieses Urteil aus meiner Sicht total konsequent. Und auch da nochmal ein kurzer Hinweis auf unsere Folge 41 zum Fall Mario Vuskovic. Auch da hat sich ja die Frage gestellt, ob Prinzipien, die innerhalb der EU eigentlich uneingeschränkte Gültigkeit haben, vom CAS nicht berücksichtigt wurden und auch sozusagen nicht überprüft wurden vom Schweizerischen Bundesgericht. Die Entscheidung liegt mir immer noch nicht vor. Ich hätte gerne mal die Begründung da gelesen, weshalb die Argumente des Sportlers überhaupt nicht mehr gehört wurden.
Kurze Frage, ist das nicht die Entscheidung, auf die, ich will jetzt nicht sagen alle, aber viele gewartet haben, endlich?
Ja, schon, weil es natürlich jetzt die Folge haben muss, entweder es die jeweiligen zuständigen Sportverbände, internationalen Sportverbände, einen Schiedsort innerhalb der EU vorsehen, wie es die UEFA jetzt getan hat bei diesen Zulassungsregeln für neue Wettbewerbe. Da ist ja Dublin als Schiedsort vorgesehen. Und zum anderen, ja, weil wenn es nicht vorgesehen wird von Verbänden, besteht jetzt immer die Argumentationsmöglichkeit für Betroffene, direkt vor ordentliche Gerichte zu gehen. Natürlich muss sich das jeweilige Gericht immer damit auseinandersetzen. Ist es so ein Fall? Das heißt, wird irgendwie ein Grundrecht oder ein Recht, das unter den Ordre Public fällt, betroffen? Oder ist es ein nachrangiges Recht? Da muss man dann nochmal gucken, ob man da zur Zuständigkeit kommt. Aber immer wenn wesentliche Grundsätze betroffen sind, die eben eigentlich vom EU-Recht abgeschirmt sind, wenn es darum geht, dann ist ordentliches Gericht direkt zuständig nach dieser Entscheidung.
Okay, aber ich meine, das ist ja eigentlich eine ganz gute Nachricht, jedenfalls für diejenigen, die immer den Eindruck hatten, dass dieser reine Sportgerichtsweg keinen wirklich wirksamen Rechtsschutz für vor allem die Sportler bietet. Das würde jetzt an der Stelle hier zu weit führen, das Fass nochmal aufzumachen. Kann dann eben auch bedeuten, dass du durch einen sehr, sehr langen Verfahrensgang gehen musst, ne? Also dann ist das eine Frage des Geldes vor allem, also gerade auf Sportlerseite, über das sportgerichtliche Verfahren, sportgerichtlichen Weg zu gehen und dann eben auch noch über den zivilrechtlichen Weg. Das sind ja einige Stationen, die da anstehen.
Ja, genau. Und an der Stelle geht das Urteil nicht so weit wie die Schlussanträge. Denn da war ja sozusagen eine uneingeschränkte Überprüfungsmöglichkeit vorgesehen von der Generalanwältin. Und das ist genau das Problem, weil die Verbände die Schiedssprüche direkt vollstrecken, indem sie einfach die Sportler nicht mehr zulassen. Und dann wurde teilweise argumentiert, ja, aber es findet ja sozusagen eine Inzidentkontrolle statt, im Rahmen des Vollstreckungsverfahrens, was es aber ja gar nicht gibt de facto, weil eben die Verbände direkt handeln und die Maßnahmen ergreifen, das heißt den Sportler nicht mehr zulassen. Und insofern ist es der einzig richtige Weg und dann auch im vorläufigen Rechtsschutz möglicherweise vorzugehen.
Ja gut, ja, aber der ist ja eh nicht ausgeschlossen gewesen.
Ja, wobei da die staatlichen Gerichte oftmals gesagt haben, solange der Sportgerichtsweg nicht ausgeschöpft ist, machen wir hier nichts.
Robert, irgendwelche Anmerkungen, Fragen? Ja. Sonst würde ich jetzt nahtlos weitermachen mit dem Fall Casa Semenya, Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte. So ein bisschen ähnliche Problematik, kommt gleich an einer Stelle. Zur Erinnerung, der Caster Semenya ist eine südafrikanische Mittelstreckenläuferin und Olympiasiegerin und Weltmeisterin über 800 Meter vor allem. Sie hat einen natürlich erhöhten Testosteronspiegel aufgrund bestimmter körperlicher Eigenschaften. Und wegen geänderter Regularien des Leichtathletik-Weltverbandes durfte sie seit 2018 nicht mehr an Wettkämpfen im Frauenbereich teilnehmen, sofern sie ihren Hormonwert nicht durch Medikamente senkt, was sie nicht getan hat. Gegen die Wirksamkeit der Verbandsregeln hat Caster Semenya geklagt, vom CAS und dann im Nachgang eben auch vor dem Schweizer Bundesgericht erfolglos und zuletzt beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Dieser Verfahrenseinstieg vor den EGMR, der ist schon eine Weile her und es gab auch in 2023 bereits eine Kammerentscheidung des EGMR, die praktisch vollumfänglich zu ihren Gunsten war. Damals hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte angenommen, dass eine Verletzung der Menschenwürde vorliegt, eine Diskriminierung aufgrund ihres Geschlechts bzw. ihrer Sexualität und eine Verletzung des Rechts auf effektiven Rechtsschutz. Also alles Grundsätze, die in der Menschenrechtskommission vorhanden sind.
Genau,
ein Verweis auf Folge, wir haben in Folge 31 genau über dieses Verfahren gesprochen.
Haus auf
und
Bonucci.
In Folge 39 haben wir mit Maike Herrlein, wer sich noch erinnert, über das Thema insgesamt gesprochen. Unter anderem ging es da eben auch um diese Problematik. Also gerne nochmal nachhören. So, jetzt hat aber die Schweiz, also die in diesem Fall vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Beklagte ist, hat quasi einen Berufungsantrag gestellt. Damit ist das Ganze an die große Kammer des Gerichtshofs gegangen, der das jetzt aber anders entschieden hat und die Klage weitestgehend abgeschmettert. Die Kernfragen, nämlich ob das Regelwerk des Weltverbandes Menschenrechte verletzt oder nicht, die hat die Kammer aber nicht beantwortet. Warum nicht? Grund dafür ist eine Besonderheit in der Menschenrechtskommission, wonach in der Menschenrechtskonvention, wonach diese eben Staaten immer nur im Rahmen ihrer eigenen territorialen Gesetze bindet. Der Gerichtshof für Menschenrechte kann also Menschenrechtsverletzungen eines Landes, in dem Fall hier dann die Schweiz, immer nur überprüfen, sofern ein innerstaatlicher Sachverhalt geprüft wird. Und das ist aber eben gerade nicht der Fall, wenn es um Verbandsrecht geht, also um Weltverbandsrecht, zumal der Leichtathletikverband auch noch seinen Sitz in Monaco hat, also in einem anderen Staat. Misslich, weil der Gerichtshof sich damit praktisch immer als unzuständig ansieht, wenn es um das Regelwerk eines Weltverbandes geht, das auf Menschenrechtsverletzungen überprüft werden muss. So eben auch hier, die haben gesagt, sie sind nicht zuständig, Klage in dem Fall. Unzulässig. Das Einzige, worauf sie sich eingelassen haben, war die Schweizer Entscheidung daraufhin zu prüfen, ob ihr entsprechend der Menschenrechtskonvention, also der Klägerin hier Casta Semenya, ein faires Verfahren zuteil wurde. Und da fand der Gerichtshof, dass das nicht der Fall war, weil sich das Schweizer Bundesgericht eben nicht mal ansatzweise mit dem Verbandsregelwerk auseinandergesetzt hat, sondern lediglich geprüft hat, ob die zugrunde liegende Kassentscheidung, die es überprüfen musste, gegen das Ordre Public, also zwingende Schweizer Rechtsgrundsätze vor allem, verstößt. Und dabei spielten die eigentlichen Fragen zum Regelwerk des Leichtathletikverbandes gar keine Rolle. So, das heißt, richtig hilfreich ist das nicht, was am Ende rausgekommen ist, für Casta Semenya jedenfalls.
Noch eine Frage zu dieser... Wie hat sich denn die Tür geöffnet für die Große Kammer in der Frage faires Verfahren? Weil letztlich beschränkte sich hier das ja auch auf diesen Sachverhalt in der Schweiz. Wieso konnte das überprüft werden?
Na, weil das genauso ein Grundsatz in der Menschenrechtskonvention ist wie die Frage der Menschenwürde, der Diskriminierung. Also auch das kannst du rügen.
Ja, genau. Aber Menschenwürde und Diskriminierung wurde ja nicht mehr überprüft, weil sich da das Gericht für unzuständig hält.
Ja.
Aber in der Frage faires Verfahren wurde dann in die Prüfung.
Genau. Ganz offensichtlich, weil das Verfahren ja isoliert geprüft werden kann. Also das, was sozusagen Ausgangspunkt dieses Rechtsweges ist, ist ja die Entscheidung in der Schweiz. Und die kann natürlich isoliert gesehen auf Einhaltung der Grundsätze des fairen Verfahrens überprüft werden.
Mhm.
Nur das materielle Recht eben nicht. Ja, wenn keine weiteren Fragen dazu sind oder Anmerkungen, kommen wir gleich zum dritten Thema.
Zum lustigen Fall 3.
Ja, nämlich Dortmund und AfD.
Lustig ist hier heute gar nichts. Ja, es ist tatsächlich aber anders als bei euch keine Gerichtsentscheidung, sondern sie konnte bisher vermieden werden. Ja, und zwar tobte auch in Dortmund der Kommunalwahlkampf und da dachte sich die AfD, ist doch eine herrliche Idee, genau genommen der Kreisverband der AfD Dortmund, sich ein bisschen an das positive Image von Borussia Dortmund anzuhängen und kam auf die glorreiche Idee, hässliche Aufkleber zu erstellen, auf denen dann stand, beim Fußball schwarz-gelb, also auch mit gelb hinterlegt und schwarzer Schrift, am Sonntag blau und dann eben unter Hinweis auf die Wahlen am 14. September in Dortmund. Und nachvollziehbarerweise fand das Dortmund nicht sonderlich gut und entschied sich dann auch, ich meine, Vereine sind relativ zurückhaltend normalerweise mit der Rechtsdurchsetzung bei solchen öffentlichkeitswirksamen Themen, aber hier hat man dann doch wohl Gefahr für das eigene Image gesehen und hat gesagt, nee, das lassen wir uns nicht gefallen, sondern wir gehen dagegen vor, und zwar im Wege der Abmahnung, was dann halt das normale Prozedere ist, also sprich ein anwaltliches Aufforderungsschreiben mit der Aufforderung zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung, weil eben man der Ansicht sei, es bestehe ein Unterlassungsanspruch in Bezug auf diesen Aufkleber und die dort verwendeten Farben oder den Slogan. Und die Argumentation war, soweit man es halt Pressemeldungen der beteiligten Kanzlei und auch von Borussia Dortmund entnehmen konnte, war eben halt der rechtswidrige Versuch, eine politische Haltung mit der Fanbasis zu verknüpfen. Und das würde halt mit den Werten von Borussia Dortmund kollidieren, und das wolle man so nicht hinnehmen. Die AfD hat sich dann daraufhin entschieden, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben, die im Wortlaut darauf lautet, es eben halt zu unterlassen, strafbewehrt, zu Zwecken der politischen Meinungsbildung Wahlwerbung unter Verwendung der Vereinsfarben des BVB zu betreiben. Und darüber hinaus sollte die AfD auch 4.000 Euro Kosten tragen. Da gab es irgendwie noch Angebote, man könne irgendwie Teile davon spenden, oder darauf hat sich wohl Borussia Dortmund bisher nicht eingelassen. Die 4.000 Euro Anwaltskosten lassen darauf schließen, dass ein relativ hoher Gegenstandswert angesetzt wurde, so um die 250.000 Euro. Das wiederum lässt ein bisschen vermuten, was dort Rechtsgrundlage war. Solche hohen Streitwerte gibt es eigentlich fast nur im Markenrecht. Problem ist hier, dass die Marke selbst, eine Marke selbst gar nicht in der Form verwendet wurde. Dortmund hat, ich dachte tatsächlich, Dortmund hat auch eine Farbmarke, aber das schöne Gelb ist nicht registriert.
Das ist ja nicht mal ein spezifisches Gelb.
Ja, deswegen kommen ja auch diese neonfarbenen Trikots teilweise zustande wahrscheinlich.
Na, die haben natürlich einen Farbcode, den sie schon verwenden. Also das müssen sie auch, der ist ja hinterlegt auch.
Da kann man mal eine extra Folge machen. Also Farbmarken eintragen ist sehr schwer.
Gibt es eigentlich Magenta, ne? Also
ja, gibt ganz, ganz wenige. Du brauchst dafür eine sogenannte Verkehrsdurchsetzung. Das heißt also, du musst diese Farbe an sich oder eine Farbkombination muss nur für sich gesehen, also nur die Farbe, nicht im Zusammenhang mit irgendeinem Produkt im Verkehr als Kennzeichnung aufgefasst werden.
Wobei ich das bei dem Dortmund-Gelb, ob man es jetzt so schön findet oder nicht, fast, ja, na gut, Post, keine Ahnung, da kommt man schon schnell in Abgrenzungsschwierigkeiten.
Also allenfalls, bei Dortmund könnte man sich das noch vorstellen, was aber auch daran liegt, dass es, außer Dresden fällt mir da kein anderer bekannter Club ein, der Schwarz-Gelb hat. Bei Rot-Weiß wäre es schon schwierig.
Aachen, ja.
Also alle Clubs mit roten Vereinsfarben hätten da echt ein Problem.
Also ja, Markenrecht stand nicht zur Verfügung, auch weil hier eine politische Partei gehandelt hat, die über 21 Grundgesetz, auch über Artikel 5 natürlich, auch wie man jetzt auch immer zu ihr stehen mag oder nicht, auch gewisse Schutzrechte hat und sich auch im politischen Meinungskampf auf diese stützen darf, aber eben immer unter Abgrenzung zu den Rechten anderer. Und hier kommt dann eben das Unternehmenspersönlichkeitsrecht von Borussia Dortmund ins Spiel. Also das allgemeines Persönlichkeitsrecht des Vereins, worauf sich der Verein eben auch berufen kann, wenn sein sozialer Geltungsanspruch durch diese Benutzung beeinträchtigt wird. Und es war jetzt auch, diese Konstellation war auch jetzt kein Sonderfall. Es gab vom OLG Hamm schon mal eine ähnlich gelagerte Entscheidung, auf die sich die Kollegen dann wahrscheinlich dankenswerterweise einfach stützen konnten. Und da ging es damals um da wurde mit der Südtribüne auch die politisch vereinnahmt. Und da hat das Gericht gesagt, dass die Verwendung der Vereinsfarben oder auch eben der Bezeichnung des Begriffs der Südtribüne in diesem Plakatkontext damals eben nur so gedeutet werden kann, dass sich eine Beziehung zwischen dem Verein und der politischen Partei hergestellt werden soll. Also eine Art, im Markenrecht würde man von Image-Transfer sprechen, im Persönlichkeitsrecht würde man sagen, dass dort der Anschein erweckt wird, es sei irgendeine Borussia Dortmund stünde in irgendeiner Form hinter den politischen Aussagen der AfD oder sei mit dieser assoziiert oder alle Fans seien irgendwie AfD-Anhänger, was auch immer. Gleichwohl hatte das Gericht in der damaligen Entscheidung noch gesagt, natürlich politische Wahlwerbung, wie ich schon sagte, ist privilegiert, ist wichtig, Teil der demokratischen Auseinandersetzung und Willensbildung. Aber hierbei dürften eben nicht spezifische, eindeutige Gestaltungsmerkmale, die die Außendarstellung der Fußballmannschaft prägen und eindeutig mit ihr identifiziert werden, von der politischen Partei für eigene Zwecke verwendet und ausgebeutet werden. Dies gilt umso mehr, wenn wir hier die naheliegende Gefahr besteht, dass eine politische Vereinnahmung der Fußballmannschaft auch die wirtschaftlichen Interessen des Trägers der Mannschaft schadet, weil der Eindruck entstehen kann, die Klägerin unterstütze den Wahlkampf dieser Partei oder distanziere sich zumindest nicht ausreichend von ihr. Also auch zum Dortmund musste das allein zum Schutz der Sponsoren und der gesamten der wirtschaftlichen Ausrichtung des Vereins und natürlich auch der politischen Glaubwürdigkeit durchziehen. Und
Frage kurz, dieses Verfahren, was du da zitiert hast vor, was war das, OLG Hamm?
Genau.
Das betraf welche Partei, weißt du das?
Müsste ich lügen, ob es DVM, kann ich dir nicht, weiß ich nicht, ob es ist jetzt nicht im Urteil zu entnehmen, so war, nur weil das
wäre mal,
Republikaner also, oder DVU würde ich
tippen. Ja, weil ich würde mal tippen, dass andere Parteien da nie eine Rolle gespielt haben. Also die sogenannten bürgerlichen Parteien möglicherweise.
Nee, es war auch da eine, ich will nicht sagen rechtsradikal, aber.
Ja, weil die Frage ist ja, ob das sozusagen generell gilt, keine politische Vereinnahmung, oder ob man so noch hinzusetzen muss, politische Vereinnahmung in bestimmten Fällen ja, aber nicht, wenn der Imageschaden extrem hoch ist, weil es jetzt gerade eine politische Partei ist, die den Interessen des Clubs ganz besonders widerspricht.
Das spielt eine Rolle, weil natürlich in einer Abwägung, je stärker das mit den Werten kollidiert, die der Verein lebt und trägt und auch nach außen vielleicht in Anführungszeichen vermarktet, desto weniger muss er sich die Vereinnahmung gefallen lassen. Wenn es eine Partei aus einem neutralen politischen Spektrum ist, eine Arbeiterpartei, SPD oder sowas, dann wird die Argumentation vielleicht schon ein bisschen schwieriger.
Allerdings, unabhängig von der politischen Dimension dieses Falls, wäre es doch auch so, wenn im geschäftlichen Verkehr irgendjemand ein Club oder ein anderes Unternehmen ungewollt vereinnahmt und diesen Image-Transfer herstellen möchte, dann habe ich doch immer einen Anspruch
auf Unterlassung. Ja, richtig. Nur sehe ich, ich finde ihn nicht ganz unproblematisch, weil es ist der Aufkleber, wie gesagt, beim Fußball schwarz-gelb, am Sonntag blau. Also die Vereinnahmung und der Image-Transfer ist hier nicht so stark. Also es ist letztlich einfach nur ein Bekenntnis, und vielleicht ein Wunschgedanke.
Es hat auch noch einen gewissen Spin durch das Blau, oder? Vielleicht, also.
Ja, also dass sie das tatsächlich, ja, also die Kombination aus, dass hier eben halt dieses, auch, aber eben auch das Gelb genutzt wurde und dann dieser Bezug zum Fußball. Ja, es ist, wie gesagt, ich glaube, die Kollegen und Dortmund hatte Glück, dass hier mit OLG Hamm schon eine Entscheidung auf dem Markt war, wo die AfD dann vielleicht sich dagegen nicht getraut hat, vorzugehen.
Und es gibt ja noch so irgendwie andere Entscheidungen, habe ich in Erinnerung, die hatten mit Fußball gar nichts zu tun, aber wo sich, glaube ich, irgendwie Musiker oder ich glaube sogar Fotografen erfolgreich dagegen zur Wehr gesetzt haben, dass ihre Fotos, ihre Musik,
es gibt's alles mit Verstorbenen
in der Parteiwerbung irgendwie gebraucht wurden.
Genau, da dann häufig auch unter Entstellungs beim über das Urheberrecht, über Entstellungsgesichtspunkte, über Persönlichkeitsrechte, Reputationsschäden, übers Namensrecht. Es wurden Politiker vereinnahmt aus dem Totenbett, aus dem Grab heraus, vor allen Dingen. Also das gibt's immer wieder, sind spannende Fälle. Hier ist, wie gesagt, die Vereinnahmung nicht so ohne weiteres auf den ersten Blick erkennbar, aber
ich hätte trotzdem noch mal einen Fall für dich. Wenn wir jetzt weggehen vom Politischen und sagen einfach, da ist ein kleiner Anbieter von Navigationsgeräten und er sagt dann beim Fußball Adidas und am Wochenende Polar oder so.
Yes. Markenrechtlich problematisch.
Ach ja, markenrechtlich.
Das gibt's auch noch.
Ja, klar.
Das ist der Fall, es gab mit Rolls-Royce und der Whisky, der Rolls Royce unter den Whiskys, gab es die Entscheidung, dass da eben da wurde die Kühlerfigur vereinnahmt und der klassische Image-Transfer hergestellt.
Okay, meistens in der Marke.
Da hängst du dich klar in den guten Ruf der Marke an, aber da hast du die Markenverwendung im geschäftlichen Verkehr und im politischen Bereich fällt der geschäftliche Verkehr eben weg und
sieht man die Marke. Es sei denn, es ist der satirische. Sache hat einen satirischen Kern, der im Vordergrund steht. Das ist mal in der Milka-Entscheidung vom BGH thematisiert worden. Für die da Bock drauf haben, das nachzulesen. Okay, machen wir mal weiter.
Ja.
Und zwar fahren wir fort mit, ich glaube, jetzt ist dran, sind Schiedsrichter eigentlich Arbeitnehmer oder nicht?
Nee, ach, oder? Ja? Okay, gern.
Ja, ich glaube.
Ja, also da mache ich hier mal weiter. Landesarbeitsgericht Köln zu der Arbeitnehmerstellung von Schiedsrichtern. Also die Frage kann man nicht pauschal mit Ja oder Nein beantworten. In dem vorliegenden Fall hier ging es um einen 28-jährigen Schiedsrichter, der sich der Entschädigungs- und Schadensersatzansprüche geltend gemacht hat vom Arbeitsgericht und sich auf das Allgemeine Gleichstellungsgesetz AGG beruft. Er war vom DFB nicht zur dritten Liga, als Schiedsrichter zur dritten Liga zugelassen worden, wegen seines Alters. Und das Arbeitsgericht Bonn hat dann zunächst gesagt, wir sind nicht zuständig. Wir sehen hier weder Weisungsgebundenheit noch Fremdbestimmtheit, was wesentliche Merkmale für die Arbeitnehmereigenschaft sind. Und der DFB hat ja schon immer die Zuständigkeit der Arbeitsgerichte in diesen Fällen bestritten. Der betroffene Schiedsrichter ging dann vor das Landesarbeitsgericht und hat eben wieder argumentiert, es liegt ein Arbeitsverhältnis im Sinne von 611a BGB vor. Und das Landesarbeitsgericht hat dann entgegen der Entscheidung der Vorinstanz entschieden, dass es sich um ein Arbeitsverhältnis handelt. Zwar sei der Rahmenvertrag des DFB noch nicht, weise noch nicht darauf hin, dass hier ein Arbeitsvertrag vorliegt. Dieser Rahmenvertrag enthalte keine unmittelbaren Verpflichtungen für die jeweiligen Vertragspartner, aber die Schiedsrichterordnung des DFB sei auch heranzuziehen. Und da ist eben geregelt, dass Schiedsrichter die Einsätze nicht unbegründet absagen dürfen und auch gegen die Einteilung, die der DFB vornimmt, keine Möglichkeit haben, sich dagegen zu wehren. Das spreche also für diese persönliche Abhängigkeit, die wesentlich ist für das Vorliegen eines Arbeitsverhältnisses. Und was auch klar ist, selbstverständlich ist, die Schiedsrichter sind dann immer auch zur höchstpersönlichen Leistungserbringung verpflichtet, was auch für ein Arbeitsverhältnis spricht. So viel zur Entscheidung. Der Fall ist noch nicht rechtskräftig. Das Landesarbeitsgericht liest die Rechtsbeschwerde zu. Mal schauen, was das Bundesarbeitsgericht dann dazu sagen wird. Fragen von eurer Seite jetzt schon?
Fragen nicht, höchstens eine Anmerkung, aber machen wir
weiter. Ja, genau. Also es ist natürlich für den DFB von erheblicher Relevanz. Jetzt angenommen, das würde sich jetzt durchsetzen, höchstrichterlich, dann könnte man ja auch überlegen, ob alle Amateurschiedsrichter Arbeitnehmer sind in diesem Sinne. Habe ich keine Sorge, weil die ja ehrenamtlich tätig sind und kein Entgelt bekommen. Insofern ist man da auf der sicheren Seite dann, also ist der DFB auf der sicheren Seite. Die Frage ist dann an der Grenze zum Profibereich, wenn die Schiedsrichter tatsächlich auch entlohnt werden für ihre Tätigkeit. Und da stelle ich mir schon seit Jahren die Frage, es gibt ja schon die Schiedsrichter GmbH als Tochtergesellschaft des DFB, warum nicht Schiedsrichter tatsächlich als angestellt werden in dieser GmbH als professionelle Schiedsrichter, die dann eben als Arbeitnehmer tätig sind mit all dem, was dazugehört.
Na gut, ich glaube, die Entscheidung ist Wasser auf die Mühlen vieler Kollegen von uns, die sich mit dem Thema sehr, sehr intensiv schon in den vergangenen Jahren beschäftigt haben und da gibt es jedenfalls einige, die immer schon der Meinung waren, dass das ist in jedem Fall ein Arbeitsverhältnis. Es gibt sicherlich auch gute Gründe dafür.
Spielt ja auch eine Rolle bei dem berühmten Fall unseres Berliner Schiedsrichters Manuel Gräfer, ja, genau.
Okay, gut. Wenn es vors Bundesarbeitsgericht gehen sollte, umso erfreulicher.
Deckel drauf, Deckel auf, wenn da was kommt.
Yes, yes. Jetzt kommt der Kai mal wieder raus.
Der war schon lange nicht mehr da. Okay. Der FIFA und nationalen Fußballverbänden drohen Klagen in Millionen, wenn nicht sogar Milliardenhöhe. Nach dem Urteil im Fall Diarra, wir haben über das Verfahren ausführlich in Folge 40 berichtet, bereiteten Spielerinteressenverbände wie zum Beispiel die FIFPro oder die Justice for Players Sammelklagen gegen die FIFA und nationale Verbände vor. Es geht um Ersatzzahlungen aus vor allem wohl entgangenen Einkünften der Spieler, aber möglicherweise auch um eine Entschädigungszahlung, die Spieler an ihre ehemaligen Clubs leisten mussten, die infolge des alten Transferreglements der FIFA entstanden sind. Betroffen sein sollen nach Presseberichten schätzungsweise 100.000 Profis, die seit 2002 in der Europäischen Union gespielt haben. Die Forderungen erreichen in Summe, wie gesagt, daher möglicherweise die Milliardengrenze, wird man dann sehen. Vielleicht hat die Presse da auch ein bisschen zu plakativ. Im Übrigen, und das wissen wir seit ein paar Tagen, droht auch Diarra selbst, also derjenige, der die EuGH-Entscheidung damals bewirkt hat, der droht selbst mit Klage in Höhe von rund 65 Millionen Euro. Kurzer Rückblick: im Diarra-Verfahren entschied der EuGH Ende 2024, dass die bisherigen Transferregeln der FIFA massiv in die EU-rechtlich garantierten Grundfreiheiten, nämlich Arbeitnehmerfreizügigkeit, eingreifen. Es ging dabei insbesondere um den im berühmten Artikel 17 des FIFA-Transferreglements ASDP, der mehrere Bestimmungen enthielt, welche aus Sicht des EuGH gegen EU-Recht verstoßen. Unter anderem ging es darum, dass ein Spieler, der seinen Vertrag mit dem alten Club ohne triftigen Grund auflöst, Entschädigung leisten muss, dass der neue aufnehmende Club in diesen Fällen neben dem Spieler auf die Entschädigungszahlungen haftet, dass der neue Club im Übrigen auch sanktioniert werden kann, zum Beispiel mit Transfersperren, siehe 1. FC Köln, wenn der Verdacht im Raume steht, dass er den Spieler zur Vertragsauflösung angestiftet hat und diese Vermutung nicht widerlegen kann, also Stichwort Beweislastumkehr, oder der Spieler so lange gesperrt werden kann, wie der Rechtsstreit mit seinem alten Verein über die Vertragsauflösung andauert. Das alles hat der EuGH sozusagen kassiert. Und Grundlage der Klage sind jetzt also in diesem Lichte entgangene Einnahmen von Spielern aus Engagements bei Vereinen, zu denen sie nicht wechseln konnten aufgrund des Transferregimes, oder eben Entschädigungszahlungen, die sie an alte Vereine leisten mussten. Ja, worin liegt die Sprengkraft? Sportverbände wären jetzt wirklich erstmals im großen Stil Haftungsansprüchen für ihre Regelwerke ausgesetzt. Man wird sehen, wie das weitergeht. Also Klagen sind nach meiner Kenntnis noch nicht eingereicht, sondern nur angedroht und beziehungsweise in Vorbereitung. Und die genauen Klagesummen kennt man außer im Fall Diarra dann eben noch nicht. Vielleicht noch eine Anmerkung dazu, warum es wird in den Niederlanden ein Prozess vorbereitet, eine Sammelklage. Warum dort? Angeblich sind dort die Voraussetzungen für eine Sammelklage, also die prozessrechtlichen Voraussetzungen, ganz besonders gut in Europa, weshalb man sich diesen Ort aussucht. Problematisch könnte dann aber allenfalls sein, ob eine solche Sammelklage einen ausreichend engen Bezug zur niederländischen Rechtsordnung aufweist. Weil das natürlich lauter Sachverhalte sind, die keinen Bezug zu den Niederlanden haben, weil es entweder keine niederländischen Spieler sind oder keine Vereine betroffen waren und das Regelwerk schon gar keinen spezifischen Bezug zu den Niederlanden hat. Das wird dann spannend sein, was die Gerichte draus machen.
Ja, nach deutschem Recht, Sammelklagen im deutschen Recht gibt es ja in dem Sinne nicht. Es gibt, glaube ich, so ein Kapitalmusterverfahrens Gesetz, wo es dann so eine Art Sammelklage gibt, aber in Deutschland, es war im VW-Verfahren, wurde es, glaube ich, eingeführt. Aber ansonsten, wenn ich Sammelklage höre, dann denke ich immer an eine andere Rechtsordnung.
Ja, also ich denke mal, davon werden wir noch hören. Und mit Sicherheit auch über mehrere Instanzen.
Es werden sicher einige Fälle geben, aber man hat da ein riesen Nachweisproblem als Spieler, der nachweisen muss, dass er ohne die drohende Sanktion oder ohne irgendwelche Maßnahmen des aktuellen Clubs oder des Verbandes nicht gewechselt hat.
Glaubst du? Weiß ich auch nicht. Das glaube ich jetzt gerade eher nicht. Das ist ja, also wenn es eine Sperre gab und wenn sogar ein zur Aufnahme bereiter Club mit drin hing für Entschädigungsleistungen beispielsweise, dann lässt sich das doch relativ gut nachweisen.
Wenn es eine Sperre da bin ich total bei dir.
Der wäre gewechselt. Ja. Dann kann man wahrscheinlich auch ganz gut nachweisen, was da gezahlt worden wäre.
Da wird schon irgendwie eine E-Mail vom Berater oder vom Verein dann geben.
Aber nicht jetzt in die hunderte, tausende Fälle. Das
ist ja nur die Masse. Also ich gehe mal davon aus, also wenn da wirklich 100.000 Spieler sich da anschließen sollten, das steht ja jetzt in den Sternen, vielleicht sind es auch nur ganz wenige. Ja. Aber in der Summe kommt dann schon ein bisschen was zusammen.
Ja, mhm. Ja, kommen wir zum nächsten Fall. Schon Weißmann stand kurz vorm Transfer vom FC Granada zu Fortuna Düsseldorf. Es schien laut Medienberichten schon alles in trockenen Tüchern, Medizinchecks.
Wer will denn von Granada nach Düsseldorf?
Ja, das gibt's. Wegen des Biers, keine Ahnung. Medizinchecks abgeschlossen, Verträge wohl schon soweit vorbereitet. Und dann wurde öffentlich, dass der Spieler sich im Nachgang, unmittelbaren Nachgang zum Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober damals 2023, wie so schön und häufig auf Social Media, hier war es konkret wohl Instagram, zu dem Terrorangriff geäußert hatte. Unter anderem hatte er wohl Beiträge geliked, die Auslöschung des Gazastreifens forderten und mutmaßlich, also wie gesagt, habe ich selbst jetzt nicht verifiziert, habe auch selber geschrieben, 200 Tonnen Bomben sollten auf Gaza abgeworfen werden. Die Inhalte hat er wohl relativ schnell dann auch wieder gelöscht. Nichtsdestotrotz wurden die halt dokumentiert und es gab eine öffentliche Empörung in Fanforen, es gab gestartete Online-Petitionen, in Klammern, was jetzt auch nicht sonderlich schwer ist, das umzusetzen, weil das hier immer nur in den Medien so zitiert wurde. Ich glaube, es gab irgendwie 63 Unterzeichner oder so. Nichtsdestotrotz ein sehr schwieriges Thema, natürlich nicht hinnehmbare Äußerungen des Spielers und wohl auch ein bisschen fragwürdiger Umgang im Nachgang damit. Er selbst hat sich dazu auch geäußert und gesagt, dass er dafür nicht stehe und auch ein bisschen sich entschuldigt, dass das quasi in der Aufregung, in Klammern nachvollziehbaren Empörung des schrecklichen Terrorangriffs dort erfolgte, er sich dort zu Äußerungen und ja, Bekundungen habe hinreißen lassen, die wohl nicht so seinen politischen Ansichten entsprechen. Nichtsdestotrotz waren diese Äußerungen getätigt und wohl unter anderem auch aufgrund des öffentlichen Drucks sah sich dann Fortuna Düsseldorf dazu gezwungen, von der Verpflichtung Abstand zu nehmen. Wie gesagt, Vertrag war noch nicht unterschrieben oder sowas. Solange Verträge nicht unterschrieben sind, ist es schwer, daraus Verpflichtungen oder auch Ansprüche zu begründen. Da muss schon ein sehr geschütztes Vertrauen in den Abschluss des Vertrages bestanden haben, dass man dort jetzt Ansprüche geltend machen kann. Also sprich, man konnte sich noch relativ leicht lösen und hat allenfalls mit den politischen und gesellschaftlichen Konsequenzen zu leben, die damit jetzt natürlich einhergehen. Von jüdischer, israelischer Seite kamen eben halt Vorwürfe, dass so ein Verhalten jetzt quasi in Zeiten der aufkommenden Antisemitismus nicht förderlich sei für das gemeinsame Zusammenleben. Auf der anderen Seite gab es eben nachvollziehbare politische und öffentliche Stimmen, die sagten, diese Äußerungen sind absolut nicht hinnehmbar und auch nicht im Einklang mit den Werten von Fortuna Düsseldorf, insbesondere auch aus der Fan-Community dort des Vereins geäußert. schwierige, ganz schlimmes Thema, nach wie vor leider akut und hat eben halt, ja, Social Media natürlich auch wieder sein Übriges getan und führt dazu, dass man, was wir schon immer hier proklamiert haben, in jedem Fall Spieler durch Vereine, klar mit Social Media Guidelines, Social Media Schulungen und ein bisschen dort an die politische und gesellschaftliche Meinungsbildung herangeführt werden sollten, dass sie dort ein bisschen aufpassen, was sie äußern und dass das auf sie zurückfallen kann.
Also Anmerkung dazu, vielleicht kommt das bei einigen unpopulär an, ich kann den Verein total verstehen. Das ist am Ende sowieso seine Entscheidung, die ja nicht überprüfbar ist irgendwie gerichtlich, ne? Also mit wem ich kontrahiere, kann ich ja frei entscheiden. Ich erinnere mich nochmal, dass wir in einer der frühen Folgen unseres Podcasts über sogenannte Druckkündigungen gesprochen haben. Da war Chris noch mit dabei. Da ging es, glaube ich, unter anderem um den Torwarttrainer von Hertha, der sich vermeintlich feindlich gegen Homosexuelle geäußert hat. Und dann die Frage, wie ist damit umzugehen, wenn der Druck aus der Fanschaft kommt, die sagen, das wollen wir nicht. Aber hier ist es natürlich jetzt klar für den Spieler misslich. Aber wenn der Verein dann auch vielleicht maßgeblich dem Fandruck nachgibt, weil er weiß, der Spieler wird dann auch keinen Spaß haben, wenn er da spielt, weil sich die eigenen Fans gegen ihn richten, dann ist das wohl eine nachvollziehbare Entscheidung.
Ja, also da gab es ja diesen relativ populären Fall auch von dem Spieler aus Mainz, der dann gekündigt wurde wegen seinen Äußerungen zugunsten der Hamas. Und ich frage mich, wenn der Spieler schon bei Düsseldorf unter Vertrag gestanden hätte, dann hätte man wahrscheinlich auch ein Gespräch geführt, um herauszufinden, in welchem Rahmen diese Äußerungen stattgefunden haben, ob er sich davon distanziert und so. Dann wäre es vielleicht nochmal was anderes gewesen. In dem Fall, du hast es ja schön dargestellt, beide Seiten haben ihre Argumente.
Und ehrlicherweise muss man auch sagen, ich glaube, das haben wir früher auch schon mal festgestellt, oder es war meine Meinung, die ist es auch noch immer. Du kannst ja, also Emotionen sind völlig berechtigt und auch scharfe Reaktionen darauf sind berechtigt, aber dann postest du es doch nicht immer auf Social Media.
Ja,
es waren hier, wie gesagt, halt auch in der Schwere waren es eben halt auch Äußerungen, die jetzt auch über das Nachvollziehbare hinausgehen. Also das bei allem, das ja. Gut, offensichtlich, ich weiß, wie gesagt, die einzelnen Vorgänge nicht, aber offensichtlich war der Umgang in der Folge damit jetzt auch nicht so, dass man sagt, also wirklich nur dem Umstand und dem Zeit damals geschuldet, und man hat als Spieler daraus gelernt, sich entschuldigt und gesagt.
Offensichtlich hat sein aktueller Arbeitgeber Granada auch sozusagen daraus keine Konsequenzen gezogen.
Das ja, weiß ich jetzt, mehr habe ich jetzt nicht geschaut, aber offensichtlich nicht, ne. Ja.
Gut, nächstes Thema, Crystal Palace.
Ja.
Ich ganz kurz will ich nur sagen, ich habe so eine gewisse Verbindung dazu, weil das einzige Mal, dass ich in ein Premier League Spiel live gesehen habe, war letztes Jahr im Stadion von Crystal Palace gegen Tottenham. Und ich kann es nur empfehlen. Es ist ein ganz, ganz altes, traditionelles englisches Stadion. Sehr, sehr cool. Sehr, ja, coole Stimmung.
Das kann ich mir gut vorstellen, Fabian. Ja, also ein hochspannender Fall für Sportrechtler. Und also was da für Themen und verschiedene Rechtsgebiete eine Rolle spielen, ist echt interessant. Crystal Palace hat sich am 17. Mai 2025 durch den Gewinn des FA Cups zum ersten Mal für die Europa League qualifiziert. Und zeitgleich qualifizierte sich in Frankreich Olympique Lyon durch Platz 6 in der Liga, in der Ligue 1, für die Europa League. Und jetzt stellt man sich unweigerlich die Frage, na und, was hat Crystal Palace mit Olympique Lyon zu tun? Und die Antwort ist John Textor. Textor bündelte seine Fußballbeteiligungen, also Crystal Palace, Lyon, Botafogo und ich glaube noch eins, zwei weitere Clubs in der Eagle Football Group. Und in der UEFA gibt es ja dieses Verbot von Mehrfachbeteiligungen an Clubs. Und deswegen überprüfte die UEFA das Ganze dann und kam zu dem Ergebnis, dass eben John Textor beherrschenden oder bestimmenden Einfluss auf diese beiden Clubs ausüben kann, was nach Artikel 5 der UEFA-Regularien für Clublizenzierung und Nachhaltigkeit ein Verstoß gegen dieses Multi-Club-Besitzverbot darstellt. Was sagt Artikel 5 genau? Also sinngemäß darf eine Person oder eine juristische Person nicht direkt oder indirekt Kontrolle über mehr als einen Club ausüben, der sich eben für im selben Wettbewerb befindet oder qualifiziert hat. Und also dazu gehört eben der Einfluss auf Entscheidungsfindung, die Finanzierung oder die Leitung der Clubs. Als Kontrolle oder Einfluss gilt insbesondere Mehrheitsanteile am Kapital oder Mehrheit der Stimmrechte oder eben auch die Befugnis, die Vorstandsmitglieder zu berufen, abzuberufen in den Clubs. Textor hatte eben bis zum 1. März, das ist der Stichtag für diese Regel, keine Maßnahmen ergriffen, um diesen Konflikt zu vermeiden. Ich weiß nicht, ob er es bewusst nicht getan hat oder einfach nicht auf dem Schirm hatte. Er hat eben einfach nichts getan. Und deswegen kam es zu diesem Verfahren. Und am Anfang Juli erklärte die UEFA dann das zuständige Organ, Crystal Palace für nicht teilnahmeberechtigt an der Europa League und schickte sie in die Europa Conference League. Und gleichzeitig hat Lyon den Platz in der Europa League behalten dürfen. In Frankreich gab es auch Verfahren.
Kurze Zwischenfrage, warum diese Konstellation? Hätte ja auch Lyon relegiert werden können?
Ich weiß es nicht positiv.
Die waren wahrscheinlich früher qualifiziert, oder?
Nein, das kann sein, das ist ein Anknüpfungspunkt. Ich vermute einfach, dass die Anteile an Lyon hatte er schon länger, aber das ist nur eine Vermutung.
Okay.
Wie auch immer, in Lyon gab's oder in Frankreich gab's ein Thema mit Lyon bezüglich Zwangsabstieg wegen der Nicht-Einhaltung von finanziellen Auflagen, Voraussetzungen. Aber da hat Lyon erfolgreich gegen geklagt und sind dann jetzt tatsächlich für die Europa League qualifiziert und dürfen auch teilnehmen. Im Juli verkaufte Textor dann seine Anteile an Crystal Palace für kolportiert 190 Millionen englische Pfund an den Eigentümer der New York Jets, Woody Johnson. Crystal Palace hat auch Einspruch gegen die Entscheidung der UEFA-Kontrollkammer eingelegt und argumentierte, dass ja Textor seine Anteile verkaufen wollte oder inzwischen verkauft hat und damit, dass er gar keinen bestimmenden Einfluss auf den Club hatte oder die Entscheidung im Club hatte. Der Kass wies den Einspruch am 11. August ab. Die UEFA-Regelung sei anwendbar und einschlägig, weil Textor eben zum Stichtag 1. März noch beherrschenden Einfluss im Sinne der Vorschrift bei Crystal Palace hatte. Palace wurde daraufhin endgültig in die Conference League verwiesen. Für Palace rückte dann Nottingham Forest nach in die Europa League und das ist auch
Die haben jetzt auch mächtig aufgerüstet dadurch, ne?
Die haben auch mächtig aufgerüstet, aber es hat noch einen weiteren Geschmäckle, finde ich so ein blödes Wort, aber es hat dann noch weitere Auswirkungen gefunden, weil Nottingham Forest eben auch von einem Milliardär, also Eigentümer von Nottingham Forest ist auch ein Milliardär, Evangelos Marinakis, ja? Nottingham Forest und Eigentümer von oder Mehrheitseigentümer von Olympiakos Piräus, die sich auch für die Europa League qualifiziert haben. Das heißt, Nottingham Forest spielt Europa League, Piräus spielt Europa League. Warum ist das möglich? Weil entgegen Crystal Palace Marinakis seine Anteile an Forest in einen Blind Trust gegeben hat. Aber nicht vor dem 1. März. Das heißt, Marinakis hatte mehr Zeit bekommen, um diese Situation zu regeln. Und das ist was ich nicht verstehe. Ich bin leider nicht tiefer da eingedrungen.
Ich kenne auch Skandal,
nicht.
Skandal, Holger. Nein! Ich bin auf der Spur.
Du, nein. Also, lest mal englische Medien, da geht's so ab, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
Ja, aber stimmt. Übrigens glaube ich auch, es hat auch wahrscheinlich nicht mal John Textor damit rechnen können, dass Crystal Palace den FA Cup gewinnt, auch noch gegen City im Finale.
Und das ist es doch. Ich meine, warum? Das war so eine ähnliche Konstellation.
Gerade sind die erst qualifiziert worden für die Europa League durch den Sieg. Crystal Palace.
Ja, genau. Ja. Aber so eine ähnliche Situation gab es ja mal bei Leipzig und Salzburg, Red Bull. Und dann mussten die halt irgendwie entflechten. Hm. Und es ist auch völlig okay, weil es kommt doch nicht auf den Zeitpunkt 1. März an. Natürlich muss es da einen Stichtag geben, um sozusagen den Anfängen zu wehren und da eine klare Regelung zu haben. Aber letztlich kommt es doch auf den Start des Wettbewerbs dann an, ob diese Voraussetzungen vorliegen oder nicht. Und deswegen finde ich die Kritik von Crystal Palace durchaus berechtigt. Also die Anteile sind verkauft, es gibt einen anderen Eigentümer, der Wettbewerb hat noch nicht begonnen und gleichzeitig hat ein anderer Club den Platz bekommen, der ähnliche Probleme hatte oder eine ähnliche Konstellation vorlag wie bei Crystal Palace. Insofern ist es alles eine interessante Geschichte hier. Und jetzt hat ja die Premier League schon begonnen. Mhm. Und ratet mal, wer jetzt am Wochenende gegeneinander trifft.
Okay.
Crystal Palace
Forest.
Playing Nottingham Forest. Und dadurch, dass der, wie heißt er gleich? Parrish, das ist der Chef von Crystal Palace, die Stimmung angeheizt hat gegen Nottingham Forest, ist da jetzt mit erheblichen Protesten zu rechnen gegen Nottingham Forest und gegen den Eigentümer Marinakis. Also wer daran Interesse hat, hoffentlich wird nicht reichen. Die Veröffentlichung ist wahrscheinlich danach, wenn der Podcast live geht. Aber es wird auf jeden Fall interessant zu beobachten, was da am Wochenende passiert. Und ansonsten der Fall hat natürlich erhebliche Auswirkungen für Crystal Palace, also Einnahmeverluste von, man hat das hochgerechnet auf 20 Millionen englische Pfund, die da Crystal Palace entgehen werden dadurch. Und natürlich auch betrifft es die Kaderplanung für die nächste Saison, weil es diese UEFA Squad Cost Ratio Limits gibt, ja. Also wenn sie mit denen 20 Millionen hätten rechnen dürfen, hätten sie viel mehr ausgeben dürfen auch, ja. Und das ist echt alles ganz schön hart. Und der Fall zeigt aus meiner Sicht, oder es ist ein mahnendes Beispiel für diese zunehmenden Herausforderungen im Zeitalter des Private Equity basierten Mehrfachbesitzes im Fußball. Und ich bin der Meinung, man sollte diese Mehrfachbesitzmöglichkeiten komplett verbieten. Im Sinne des Sports.
Da können wir vielleicht mal eine Sonderfolge zu machen.
Ja.
Aber ich klopfe hier schon die ganze Zeit mit zwei Fingern, nämlich meinem Zeige- und meinem Mittelfinger, auf die Rückseite des Handgelenks meiner anderen Hand. Jeder kennt das. Wir laufen etwas aus der Zeit raus. Aber vielen Dank, Holger.
Gern.
Wir kommen zu einem kleinen Fall, wo sich erfreulicherweise mal KI und Sport treffen. Wird in der Zukunft vielleicht noch öfter geschehen. Hier ist es so, es geht um den FC Carl Zeiss Jena. Der war in ein sportgerichtliches Verfahren verwickelt. Ich glaube, wegen der Nutzung oder Duldung von Pyrotechnik. Man befand sich dort im Berufungsverfahren. Die Berufungsschrift kam von einem vermeintlich Anwalt aus der Carl Zeiss Jena Ecke, ein 73-seitiger Schriftsatz, voll von Originalton Gericht, unverifizierbarer KI-Halluzinationen. Also ganz offensichtlich hat man den Schriftsatz eine KI machen lassen und dann ungeprüft ins Verfahren gesteckt, und das Gericht hatte dann seine liebe Mühe damit, überhaupt zu verstehen, was da drin steht. Geschweige denn die möglicherweise falsch zitierten Entscheidungen oder Kommentarstellen dann zu finden. Die Berufung ist nach meiner Kenntnis zurückgewiesen worden, unter anderem eben mit der Bemerkung, dass man mit diesem Schriftsatz nicht viel anfangen konnte. Jena hat sich dann dazu auch geäußert und hat gesagt, na ja, das war eigentlich eine Form von Kritik an dem Verbandsgerichtssystem, weil das viel zu überladen sei. Und auf die Art und Weise wollte man irgendwie dem Verband mal den Spiegel vorhalten, was auch immer da dran ist oder nicht. Was kann man dazu sagen? KI-generierte Schriftsätze sind natürlich nicht automatisch qualitativ verwertbar, sondern können vor allem, also wenn man da unzureichend promptet, eben diese sogenannten Halluzinationen produzieren. Das kann jetzt nicht nur im sportgerichtlichen Verfahren passieren, sondern vor den Zivilgerichten auch. Halluzination bedeutet, dass die KI einfach Quellen, Urteile oder Fachliteratur erfindet, die es nicht gibt oder die einfach nicht das enthalten, was man sich davon verspricht oder was man in den Schriftsätzen darlegt. Und es ist offensichtlich schon ein paar Mal passiert. In den Vereinigten Staaten gab es einen Fall, der liegt jetzt aber schon ein bisschen länger zurück, der immer gerne als Beispiel genommen wird, wo ein Anwaltskollege einen Schriftsatz eingereicht hat, der falsche Urteile zitiert hat. Und vom Amtsgericht Köln gab es neulich ein Verfahren, das ist nicht so lange her, in dem das ebenfalls geschah. Prozessrechtlich muss das zwar nicht zur Konsequenz haben, dass damit automatisch das Verfahren verloren geht. Es gibt keinen prozessualen Grundsatz, dass die Schriftsätze von einem Mensch geschrieben werden müssen. Es muss am Ende eben nur dann eine prozessführungsbefugte Partei oder Person unterschrieben haben. Aber natürlich ist es so, dass man seine Prozesschancen stark mindert, wenn man da irgendwie in einer KI Unsinn schreiben lässt und das nicht überprüft. Zudem, wenn es vom Anwalt kommt, ist möglicherweise dann auch eine Berufspflicht verletzt, weil das anwaltliche Berufspflicht gibt uns Sorgfalts- und Wahrheitspflichten vor. Nicht nur um zu gewährleisten, dass unsere Mandanten eine gute Beratung bekommen, sondern auch um die Rechtspflege als Institut insgesamt zu schützen. Es müssen sich also auch Gerichte und Prozessgegner darauf verlassen können, dass Anwalt und Anwältin einen Prozess gewissenhaft und mit fairen Mitteln führen. Ein netter Fall, eine nette kleine Anekdote, wahrscheinlich nicht die letzte in der Prozesslandschaft, sei es jetzt Sportrecht oder andernorts, in dem die KI dafür Kapriolen sorgt und möglicherweise dann für den Ausgang von Verfahren Einfluss hat oder auch nicht.
Ja, ist mir auch schon begegnet, ohne dass ich es nachweisen könnte, aber 3 klar nicht verifizierbare Urteile zitiert im gegnerischen Schriftsatz, ja.
Ja, vielleicht noch ein Hinweis in eigener Sache. Der Deutsche Anwaltverein hat vor kurzem so eine praxisnahe Orientierungshilfe für einen sicheren, verantwortungsvollen und zukunftsgerichteten Umgang mit KI in Kanzleien herausgegeben. Das ist ein mehrseitiges Papier, das sich um so Fragen wie Berufsrecht, Datenschutz, Urheberrecht im Zusammenhang mit der Nutzung von KI in Kanzleien befasst. Ich selbst habe daran auch mitwirken dürfen und das Papier ist auf der Seite des DAV herunterladbar. Also jedenfalls für Anwälte und Anwältinnen interessant. Wenn die uns hier hören, wir stellen den Link in die Shownotes.
Cool.
Ja, wenn keine Anmerkungen und Fragen dazu sind, kommen wir dann zum letzten Thema. Robert beleuchtet nochmal den Fall Ter Stegen Barcelona. Das war ja irgendwie ein Auf und Ab von Ereignissen. Erst waren sie Freunde, dann wieder nicht, dann wieder doch und so weiter. Ich habe tatsächlich schon den Überblick verloren, wie es da jetzt eigentlich steht. Robert, du weißt bestimmt mehr.
Ich glaube, jetzt haben sich alle wieder lieb, um das Ergebnis vorwegzunehmen.
Ich hatte teilweise das Gefühl, dass da irgendwie ein potenzielles Sommerloch gestopft werden sollte.
Ja, weiß ich nicht. Da ging's ja schon um einiges, also insbesondere natürlich um die persönlichen Interessen auch des geschätzten und renommierten Nationalspielers André Ter Stegen. Was war passiert? Juli 25 musste er sich einer Rückenoperation unterziehen. Er schätzte seine Ausfallzeit auf circa 3 Monate, während der Verein von einer Ausfallzeit von mindestens 4 Monaten ausging. Das hatte den Hintergrund, dass ab dem längeren Ausfallzeitraum 80% seines Gehaltes genutzt werden darf für die Registrierung eines Ersatzspielers. Und angesichts Barcelonas strenger und beobachteter finanzieller Situation und Auflagen war das eben aus Sicht des Vereins erforderlich für die weitere Kaderplanung, weil man vielleicht ohnehin schon mit dem Gedanken spielte, Ter Stegen auch jetzt ersetzen zu wollen und auf Dauer vielleicht loszuwerden. Der Verein forderte Ter Stegen dann auf, eben den medizinischen Bericht, der im Rahmen seiner Prä-OP wahrscheinlich angefertigt worden war, beziehungsweise den OP-Verlauf an die Liga zu senden, dass dort eine Überprüfung des Ausfallzeitraums erfolgen könne. Das hat Ter Stegen verweigert. Daraufhin wurde dann ein Disziplinarverfahren eingeleitet vom Verein gegen den Spieler und man entzog ihm auch noch seine Kapitätsbinde. Und das feuerte natürlich die öffentliche Auseinandersetzung an. Es gab dann beidseitige Statements. Ter Stegen sah sich genötigt, da auf Instagram zu reagieren. Der Verein äußerte sich. La Marca sprach von Mobbing in dem Zusammenhang, also schwere Geschütze, die von Seiten des Vereins gegenüber dem Spieler war da eben der Vorwurf des Mobbings durch Marca zum Beispiel. Dann gab es Annäherungen. Ter Stegen bekräftigte seine Loyalität zum Verein, wolle sich dort durchsetzen, bestätigte seine Liebe zu Club und Fans. Und dann folgte das, was der Verein eigentlich wollte, nämlich die Weiterleitung dieses medizinischen Berichts. Und der hatte dann tatsächlich zum Ergebnis, dass das medizinische Komitee der La Liga seine Verletzung als langzeitlich einstufte. Und das führte eben dazu, dass Barcelona Juan Garcia von Espanyol registrieren konnte. Und der soll jetzt wohl auch die neue Nummer 1 werden. Damit ist im Prinzip die Sache vom Tisch. Nachvollziehbar, dass Ter Stegen natürlich da auch gezwungen war, zum Schutz der eigenen Reputation sich öffentlich zu äußern, und dass der Umgang mit ihm von Seiten vom FC Barcelona jetzt auch alles andere als vorbildlich war mit so einem, ja, wie gesagt,
erfahrene. Das ist unser Nationaltorwart. Hey Leute, ey, was macht ihr da?
Ja, der Arme hat's
nicht leicht.
Nicht leicht, ja. Ja, damit ist die Sache jetzt im Prinzip durch. Barcelona, ja, hat die Spieler geholt, die sie haben wollten, und waren eben halt das durch diese Regelung dazu in der Lage. Und ja, jetzt muss ich Ter Stegen auf sportlichem Wege zurückkämpfen. Das ist jetzt sein erklärtes Ziel.
Kommt zu uns zurück, Marc-André.
Ich wollte gerade sagen, kommt ein Club in Betracht, wohin er wechseln könnte? Vermutlich nicht.
Ehrlicherweise Gladbach auch nicht, weil erstens haben wir 2 gute Torhüter schon, und das Gehalt ist sicher nicht stemmen. Allerdings ist Ter Stegen auch schon wie alt? 33? Ich glaube, noch langsam. Jo. Ausgehender Herbst.
Fabian, du hattest noch eigentlich uns gesagt,
dass... Ja, habe ich. Das habe ich auch nicht vergessen.
Okay.
Also bevor wir hier, also wir sind mit allen Themen durch, liebe Hörer, falls ihr nicht mitgezählt habt, das war jetzt Thema Nummer 9. Das war's. Ich hoffe, wir hoffen, es hat euch gefallen. Aber natürlich sind wir noch nicht am Ende. Und ich habe mir vorbehalten, meine beiden Mitstreiter angesichts der heute beginnenden Bundesliga-Saison, ist doch heute, ne?
Ja.
Yes. Angesichts der heute beginnenden Bundesliga-Saison um Tipps zu bitten, nämlich wer wird Meister? Robert?
Bayern. Ich wünsche mir wie immer eine Überraschung, und wenn man sich vorstellt, dass Leverkusen vor 2 Jahren eine Saison ungeschlagen absolvieren konnte, dann und Bayern jetzt nicht gerade auf dem Transfermarkt irgendwie glänzt, wünsche ich mir, dass irgendein Verein...
Es geht nicht um Wunsch, sondern es war eine Prognose.
Ja, gut, aber Bayern sage ich auf jeden Fall nicht. Ich sage, ich sage wieder Dortmund.
Aber du musst es schon überlegen. Das ist nämlich der Punkt. Also ich sehe es ähnlich wie du. Ich glaube, also Bayern macht vielleicht noch was auf dem Transfermarkt. Vielleicht können sie noch ein paar tolle Leihgeschäfte machen. Aber ansonsten sehe ich bei dem dünnen Kader nicht, wie die das hinkriegen wollen. Vor allem mit der Doppelbelastung, dann am Ende als Meister dazustehen.
Und dann geht man
aber mir fällt doch ehrlich gesagt keine andere Truppe ein. Die haben ja alle ihre Sorgen. Deswegen sage ich eigentlich doch, Bayern macht's am Ende. Wer wird denn unten drin hängen? Ich sag bewusst nicht absteigen, aber...
Pauli und Heidenheim?
Also, bevor ich... ich auch. Ich glaube auch, dass Union leider mit unten reinrutscht. Vielleicht nicht absteigen, aber ich sehe die irgendwie... Seh die irgendwie eine schwierige Saison haben.
Wolfsburg und Leipzig steigen ab und Hoffenheim Relegation.
Ja, alles klar.
Ich glaube, wir müssen Holger nochmal das Konzept von realistischer Prognose und Wunschdenken.
Das ist bei meiner Kicker-Elf auch nie wegzubekommen aus meinem Kopf. Also insofern schneide ich da auch immer sehr, sehr schlecht ab.
Nochmal gucken. Also und zuletzt noch das schönste Trikot.
Ich habe sie mir noch nicht angeschaut.
Ich auch nicht.
Gar nicht, okay.
Ich finde nur die Union-Trikots leider nicht so schön, alle drei nicht. Mhm. Sehen alle billig aus, Adidas.
Ich finde tatsächlich, dieses Jahr ist überhaupt keins dabei von überhaupt irgendeinem Bundesliga-Club,
ja?
das ich besonders gelungen finde.
Wie kommt
finde.
Das denn? Das kann doch nicht so schwer sein.
Ich verstehe das nicht, aber ich glaube, vor allem wenn man sich andere Ligen anguckt, die machen es immer irgendwie besser. Die italienischen Trikots, die haben immer irgendwie einen gewissen... Charme.
Finde ich auch.
Aber deutsche Trikots sind immer lieblos.
Venezia.
Gut.
Ich hätte noch ein bisschen was zu sagen, aber lassen wir es dabei.
Ja, das kannst du gerne machen, aber die Mikros schalten wir ab.
Dann freuen wir uns auf Folge 50 und reges Interesse und hören uns demnächst wieder.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Der Sportrechts-Podcast Liebling Bossmann wurde Ihnen präsentiert von Borberg, juristische Fachmedien, digital und print.